Hi ihr Lieben und willkommen zurück im Newcom Podcast. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, was einige Marken in 2024 absolut gerockt haben, die Kommentarspalte. Klar, spätestens nach dem großen Brand-Beef-Hype wissen die meisten, dass das richtig abgehen kann, aber was machen Marken eigentlich langfristig daraus? Die Community spricht in den Kommentaren Klartext, aber hören wir wirklich zu? Und natürlich viel wichtiger, reagieren wir schnell genug? Heute mit einem Gast, den viele von euch bestimmt schon kennen, Dario Ciraulo. Als Stratege hinter dem TikTok-Charakter Bro7 hat er die Social-Media-Strategie von Pro7 revolutioniert. Jetzt ist Dario in einer neuen Rolle als CMO bei Pizzawolke. Und ich kann euch jetzt schon sagen, da wird mit Sicherheit einiges passieren. Wir sprechen heute darüber, was Marken in 2025 tun müssen, um in Social Media relevant zu bleiben, wie Community Building sich verändert und was Dario bei Pizzawolke vorhat. Und ganz ehrlich, ich bin auch sehr neugierig, was passiert jetzt eigentlich mit Bro7, jetzt wo Dario weg ist.
Der Newcom Podcast. Unverzichtbare Einblicke in die Consumers Journey von morgen.
Dario, freut mich, dass du heute bei uns im Podcast bist.
Ja, frag mich mal, wie ich mich freue.
Bevor wir lassen unsere HörerInnen noch ein bisschen zappeln. Es gibt ja auch einen Grund und eine große Story, die du uns gleich hier verraten wirst. Aber da warten wir noch einen kurzen Moment. Wir sind jetzt ja in der Vorweihnachtszeit. Kannst du das gerade auch ein bisschen genießen und auch dich auf Weihnachten freuen oder ist das gar nicht in deinem Kopf?
Boah, ich muss sagen, dieses Weihnachten ist schon sehr speziell, weil einfach super viel Anstand jetzt mit dem Jobwechsel auch, zu dem wir gleich kommen werden. Aber ich glaube, die Stimmung wird dann ab nächster Woche dann hoffentlich kommen.
Dann kannst du auch ein bisschen chillen, ein bisschen runterfahren. Ja, das ist wichtig. Du warst ja, es ist noch gar nicht so lange her, da warst du mit Celine bereits im Newcom-Podcast und ihr habt euch ein bisschen darüber unterhalten, wie alles mit Bro7 angefangen hat. Jetzt bist du an einem ganz anderen Punkt in deiner Karriere, es hat sich viel getan. Hol unsere HörerInnen noch da einmal ab, wie es für dich jetzt weitergeht.
Ja, ich war jetzt mittlerweile in 3 Konzernen, ohne überhaupt irgendwann das Gefühl gehabt zu haben, so ein typischer Konzernmensch zu sein. Und jetzt die letzten 3 Jahre halt in der Entertainment-Branche fast alles mitgemacht, was man mitmachen konnte. Also hautnah an Faces wie Joko und Klaas dran gewesen, The Voice of Germany und halt dieses Bro7-Thema aufgebaut von null auf. Und irgendwann stellt man sich natürlich die Frage, an welchem Punkt lasse ich dieses Konzernleben hinter mir? Und der Punkt kam jetzt, im Sommer kam da das Angebot zustande. Und es ist für mich eine altbekannte Brand, Pizzawolke, mit der wir damals die Bro7-Pizza, also die Admin-Pizza quasi rausgebracht haben. Und da dann in der Rolle als CMO. Und ich glaube, was mich da besonders gereizt hat, war so das Thema, jetzt Teil einer Gründerstory zu werden, ja, Teil von einer Startup-Kultur, die man wirklich mitgestalten kann und da dann einfach ein Produkt weiterzubringen, hinter dem man wirklich zu 100% steht und wo ich jetzt einfach entscheiden kann, wie ich das nach vorne bringe, das ist, glaube ich, für mich so der größte Reiz, außerhalb von Konzerngrenzen zu agieren.
Erstmal an der Stelle nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr spannendes Kapitel, das du jetzt da aufschlägst. Du hast ja gerade schon ein bisschen dieses Thema angesprochen. Du warst viel jetzt in Konzernen und jetzt einmal der Switch, Startup, kleines Team, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt erstmal im Aufbau. War das dann so der Hauptreiz für dich oder was waren noch die Gründe, dass du gesagt hast, du stürzt dich jetzt in dieses neue Abenteuer?
Ich glaube, dass du halt in einem Konzern, dass du dir da zwar Freiheiten erkämpfen kannst, aber dass du trotzdem immer so ein abgestecktes Feld hast. Und ich glaube, wenn du wirklich deiner eigenen Vision oder deine eigene Vision verwirklichen willst, dann geht das wahrscheinlich nur mit so einem Schritt in so ein Gewässer, wo du wirklich in Early Stage irgendwas aufbauen kannst und da dem Ganzen auch eine ganz andere Handschrift geben kannst. Und ich glaube, das war so auf jeden Fall der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und es gibt auch Themen, ich nehme jetzt mal Beispiel Bro7, was für mich ein absolutes Highlight in der Karriere war, aber die du auch nicht irgendwie ewig weitererzählen kannst. Ne? Und da war irgendwann der Punkt, wo es sich einfach richtig angefühlt hat, glaube ich.
Und du hast ja auch schon gesagt, du hattest von Pro7-Seite aus schon eine Kollabo mit Pizzawolke. Das heißt, das war auch ein Grund, dass einfach schon der persönliche Draht da war und du ein bisschen wusstest, mit wem arbeitest du zusammen.
Ja, absolut. Weil ich treffe Entscheidungen eigentlich immer so nach der Führungskraft oder jetzt auch nach dem Gründer. Wenn ich da wirklich zu 100% von den Persönlichkeiten überzeugt bin, dann bin ich da auch bereit zu. Und dadurch, dass ich mit Shadi, also dem Gründer von Pizzawolke, fast ein Jahr lang den Launch von der Bro7 Pizza vorbereitet habe, war da natürlich so ein sehr enger Draht, wo man dann auch, also es war keine Entscheidung, wo ich gesagt habe, so, boah, das ist jetzt mega riskant und ich lasse mich da auf was Neues ein oder was komplett Neues ein, sondern es war schon so, ich wusste genau, auf was ich mich da einlassen werde und auf wen ich mich da einlassen werde. Genau.
Und da war bestimmt nicht ohne, du hast es gerade gesagt, im Sommer gab es ja quasi die Gespräche, das heißt den Newcom Summit, wo du auf der Bühne warst und geredet hast und die letzten Monate, das war jetzt auch Zeit, dass es losgeht und du die Info einmal teilen kannst, oder? Dass es nicht mehr für dich behalten muss.
Ja, man muss sowas ja sehr, sehr lange geheim halten und ich war dann froh, als es dann endlich raus war, da fällt dann auch schon so ein kleiner Druck ab auf jeden Fall. Ja.
Aber dann lass uns mal ein bisschen thematisch reinstarten. Du hast ja gerade schon gesagt, du warst jetzt lange bei ProSieben, hast Bro7 aufgebaut und heute soll es ja auch um das Thema Kommentarspalte gehen. Du hast uns für unser E-Book schon einige Infos gegeben, warum die Kommentarspalte für Brands sehr relevant ist, wie man darüber seine Community verstehen kann. Und gerade mit Bro7 habt ihr das Thema, man kann sagen, fast schon revolutioniert. Wann hast du gemerkt, dass ihr darüber eure Community wirklich gut erreichen könnt und dass das auch zu eurer Brand passt?
Also ich habe die Kommentarspalte immer als Contentquelle gesehen. Und ich glaube, den Fehler, den man nicht machen darf, ist, dass man nur Viral Comments irgendwie droppt und da halt auf schnelle Interaktion irgendwie aus ist. Ich glaube, was du eher etablieren musst, ist eine wirkliche Markentonalität. Also ich spreche ja immer sehr gerne von einem Markenhumor, den man etabliert und darauf seine Content-Strategie aufbaut. Und da kannst du dir halt aus der Kommentarzeile super viel Input ziehen. Also ich glaube, unsere Brainstormings oder Redaktionsmeetings, die waren immer auf Basis von witzigen Kommentaren, die aus der Community kamen. Und deswegen war immer unser Ansatz zu sagen, okay, diesen Account, den sehen wir nie als reinen Brand-Account, sondern den sehen wir eher als Meme-Account und wir sehen den als unseren Account. Also nicht der von ProSieben als Brand, sondern eher so der von dem Admin und von der Community.
Okay. Also man muss wirklich, ihr habt auch ein bisschen diesen Wert darin erkannt, wirklich genau hinzuhören, was kommt aus der Community in der Kommentarspalte. Gemerkt, da ist richtig Value dahinter. Wenn ihr damit arbeitet, kann man auch mit der Community extrem gut interagieren, was sonst teilweise natürlich etwas komplizierter ist.
Ja, genau. Ich erzähle auch immer gerne, dass ich super oft gefragt wurde, ey, welcher 15-Jährige schreibt da die Kommentare von Bro7? Und man war dann immer so ganz überrascht, dass da dann irgendwie so ein fast 30-Jähriger steht. Und ich glaube, das ist genau der Schlüssel. Man muss sich mit diesen Wordings beschäftigen. Man muss sich mit der Kultur beschäftigen. Man muss sie auch verstehen wollen. Und nur dann kannst du auch wirklich die Sprache der Zielgruppe sprechen.
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Auch im Endeffekt jetzt die Frage, die ich habe, wie sieht das genau aus? Also man sagt, ja, man muss hören, aber wie sieht das genau aus? Wie sollte man als Marke oder was sollte man genau in der Kommentarspalte beachten und das umsetzen, um wirklich da auch diesen Effekt erzielen zu können?
Also es war ja so, dass das alles erstmal nur auf einem Strategy Paper stand und keiner hatte so richtig eine Vorstellung, okay, was meint der da mit Gen Z-Tonalität? Ja, kann der das überhaupt? Und dann haben wir damals erstmal langsam angefangen, auf Kommentare von der Deutschen Bahn zu antworten. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, dass die dann so per User-Generated Content aufgegriffen wurden und dass es halt so, dass diese Tonalität sehr gefeiert mhm. wird. Und dann haben wir gemerkt, okay, da ist so ein Proof da, dass dieser Humor ankommt. Und dann haben wir das sehr schnell intensiviert. Und was ich immer mit Social Listening meine oder Zuhören meine, ist, dass du das, was in der Kommentarzeile passiert, was aus der Community heraus halt für sehr viele Interaktionen sorgt, dass du das eigentlich immer nutzen musst, um deine Assets zu bauen und so nah wie möglich an Internetkultur auszurichten. Und dann ist es auch, oder dann passiert es auch relativ schnell, dass du so ein Wort wie Aura oder Aura-Punkte verlieren, gewinnen, dass du das halt mit als erstes irgendwie mitbekommst und dann auch direkt nutzen kannst. Ja? Das ist so immer das, was ich meine, Kommentarzeile screen und mit maximalem Speed aufgreifen.
Ja, sehr wichtig. Also wie du gesagt hast, gerade die Sprache und dann eben auch, das ist ja die erste Möglichkeit, um einfach super schnell reagieren zu können und das mit aufzunehmen. Was natürlich auch eine Challenge ist. Den Punkt, den du gerade gesagt hast, ist ja auch, dass man wirklich humorvoll in der Kommentarspalte umgeht, den Humor mit reinbringt, aber natürlich auch eine gewisse Seriosität braucht, um die Kritik, die teilweise geäußert wird, auch aufzunehmen. Das heißt, das ist auch ein Punkt, eben dieses Humorvolle, auch Spaßige, aber auch auf der anderen Seite dieses Ernstnehmen der Kritik, der Community auch zu verbinden, um da den maximalen Output zu holen.
Ja, genau. Da musst du immer differenzieren zwischen Kritik, die man wirklich humorvoll aufgreifen kann, und manchmal gibt es auch Kritik, die wird dann sehr schnell politisch, wo du dann auch wirklich ganz klar Stellung beziehen musst. Und ich sag mal, ich nehme jetzt mal Beispiel Pizzawolke. Ne? Man kriegt super oft irgendwie Nachrichten so, ey, ist mir zu wenig Käse oder der Rand ist verbrannt. Ne? Also da kannst du ja relativ safe mit Humor antworten. Oder Pizza ist mir zu teuer. Dann sagst du, dann bietest du einfach eine 0% Finanzierung an, so in der Kommentarspalte. Also da muss man immer so ein bisschen abwägen, was kann ich mit Humor beantworten und wo muss ich dann wirklich ernst bleiben als Charakter.
Ja, das ist natürlich dann sehr wichtig, einfach dann in der Rolle, wenn man eben als Admin da auch die Kommentare beantwortet, da dann auch abwägen zu können, was, oder es ist ja auch dann die Qualität, da abwägen zu können, wo gehe ich mit Humor rein und wo eventuell muss man sich ein bisschen zurückhalten. Was du gerade angesprochen hast, das ist so ein bisschen der nächste Punkt, wo ich gerne mit dir darauf eingehen würde. Du hast als Beispiel die Deutsche Bahn genannt, ist das Thema Brand Beef. War ja wirklich so ein großes Ding, hat sehr gut funktioniert, auch gerade in 2024 war das nochmal ein sehr großer Hype. Das Ganze ist so ein bisschen abgeflacht, machen natürlich jetzt relativ viele. Wie glaubst du, geht das im nächsten Jahr weiter? Ist das erstmal eventuell ein Thema, was tendenziell out ist? Wie siehst du dieses Brand Beef-Thema, wenn wir jetzt gerade auf 2025 schauen?
Also ich glaube, es gibt ganz wenige Brands, die dieses Thema ownen konnten. Also ich glaube, angefangen hat es mit Fanny Frisch und der Deutschen Bahn. So, es war schon, glaube ich, 2021 dann schon ein Thema. Grundsätzlich muss ich sagen, dass diese Brand-Beef-Diskussion mir manchmal so ein bisschen zu laut wird. Weil am Ende ist es, glaube ich, ein Thema, das gibt es seit Jahrzehnten. Ja, Burger King und Maggis, Cola und Pepsi. Ja. So, das ist nichts, was neu ist und worüber man immer wieder diskutieren muss. Ich glaube eher so, wo glaube ich, Brands auf TikTok das Problem sehen, ist, dass es halt wirklich teilweise so komplett blinde Kopien gibt, die einfach den Content auf der einen Seite haben, der halt überhaupt nicht nativ ist, und dann in der Kommentarzeile einfach nur die klassischen Viral Comments droppen. Und da sehe ich halt keinen strategischen Ansatz dahinter. Ne? Also wenn du eine Tonalität irgendwie ganzheitlich denkst und dich irgendwie selbst als Meme-Account interpretierst, dann finde ich, passt es ins Gesamtbild. Ja? Und da sind wir halt sehr schnell beim Thema strategische Ausrichtung und Etablierung von einer eigenen Markentonalität auf TikTok. Und ich glaube, was viele Brands halt auch falsch machen, ist, dass es am Ende dann vielleicht auch gar nicht zum Markenkern passt. Ne? Also wenn du eine Entertainment-Brand hast, die du irgendwie, ich nehme jetzt mal Beispiel ProSieben, mit Faces wie Joko und Klaas verbindest oder Stefan Raab damals, der ja auch einen edgy Humor hatte, dann liegt es irgendwie auf der Hand, dass du das für TikTok irgendwie neu interpretierst. Aber wenn das dann halt eine Bank macht oder eine seriöse Versicherung, dann hat es immer so einen Beigeschmack, wo du sagst, so irgendwie fühlt sich das nicht so 100% authentisch an. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass Banken und Versicherungen kein Entertainment-Content liefern können. Das geht auch. Aber ich glaube, da musst du, glaube ich, noch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl haben, was so die Kommentare sind.
Ich glaube, ein wichtiges Wort, was du gerade auch gesagt hast, ist das Thema authentisch sein, Authentizität. Genau. Der Marke, dass man halt auch die Community, man kann die Community nicht was vorführen oder verarschen. So ist, die Leute merken, ist es ernst gemeint, ist wirklich auch ein Markenkern dahinter, oder werden jetzt hier einfach Kommentare gedroppt und eine Sache ausprobiert, weil man gesehen hat, ja, bei anderen so ein bisschen Brandbeef funktioniert, wir wollen es jetzt auch machen, und dann geht das Ganze im Endeffekt nach hinten los.
Genau, weil dann kannst du wirklich einfach nur die Brand-Logos austauschen und die Tonalität ist irgendwie die gleiche.
Ne? Ja. Was ist dann, wenn Brandbeef jetzt ein bisschen out ist, beziehungsweise natürlich von den Marken, die es einfach ownen, die es machen, weitergemacht werden kann, aber jetzt nicht ein Thema ist, was generell für alle Marken funktioniert. Was kommt als nächstes? Was funktioniert in 2025, um die Community wirklich abzuholen?
Ich glaube, du musst ja als Marke immer die Frage stellen, okay, wie kann ich einen Sympathiefaktor aufbauen und wie kann ich auf meinem Account vielleicht einen Charakter etablieren, der dann irgendwie so Serienheld-Status hat. Und da, glaube ich, ist der Schlüssel immer zu sagen, okay, schaut, dass man eine Metaebene schafft zwischen dem Privatleben des Admins und zwischen der Admin-Persona, die quasi so den Job als Social-Media-Manager hat. Und ich glaube, so eine Community muss das Gefühl haben, okay, das ist eine echte Person, die hat die gleichen Probleme wie ich, die hat auch Bock auf eine Gehaltserhöhung oder hat auch manchmal keinen Bock auf einen Chef. So. Und das halt wirklich authentisch im eigenen Content zu erzählen, wird, glaube ich, ein Schlüssel sein, um möglichst viel Interaktion zu triggern. Also das geht nochmal, glaube ich, über den Ansatz von Creator-Marketing hinaus, sondern ich bin eher der Meinung, dass man schauen muss, man muss in-house so eine gewisse Humorwelt aufbauen, die dir einen Sympathiehebel verpasst.
Das ist ja dann auch, ich meine, ein großes Thema, jetzt gerade du hast irgendwie Creator-Economy angesprochen, ist ja natürlich das Thema Personen vor der Kamera zu sehen und sich damit identifizieren zu können. Das ist ja dann im Endeffekt, wenn ich das jetzt von dir richtig verstanden habe, so eine Mischung. Man hat zwar natürlich irgendwie den Corporate Account, aber die Community sieht einen Admin dahinter, was dann wieder eine Person ist, womit sie sich tendenziell etwas identifizieren können und man nicht nur mit dem Unternehmen, mit der Brand interagiert, sondern schon noch das Gefühl hat, da steckt ein Mensch wie du und ich dahinter, mit dem ich dann im Endeffekt interagiere.
Ja, genau. Du nimmst dem Ganzen eigentlich so ein bisschen die Anonymität und auch dieses ganze Thema, es gibt noch super viele Marken, die einfach sehr austauschbaren Brand-Content auf die Plattform bringen, wo eigentlich jeder schon vorab weiß, das hat keine Chance irgendwie anzuecken und es hat auch keine Chance irgendwie für Sympathie zu sorgen, ne, weil es so austauschbar ist. Und ich glaube, da muss sich jede Marke hinterfragen, okay, wie schaffe ich für meinen Account ein Alleinstellungsmerkmal, wo man mich mit 10 Wettbewerbern vergleichen kann und man erkennt, nee, das sind die, weil ich erkenne die Tonalität von dem Charakter oder ich kenne die Art und Weise, wie sie Assets schneiden oder für Insider-Jokes sorgen. Ja.
Das heißt, da als kleiner Tipp bzw. Inspiration für Personen, die eben in dem Umfeld arbeiten, sagen, hey, man muss sich auch was trauen, einfach mal versuchen, edgy zu sein, neue Dinge auszuprobieren, kreative Ideen auszuleben und da natürlich dann auch muss von Brandseite aus die Möglichkeit geschaffen werden, das auch zu testen. Ich meine, das war ja auch ein bisschen, wenn wir wieder auf Pro7 zurückkommen, du hast mit Bro7 damals die Möglichkeit bekommen, mit klaren Regeln, also es muss halt funktionieren, aber es wurde dir die Möglichkeit geschaffen, hey, test das mal aus und es ist gut gegangen.
Ja, genau. 3 Monate Testphase, wenn die nicht gelaufen wäre, dann hätte es das Thema nie gegeben. Aber es ist natürlich vorab auch immer so sehr viel Zeit, die für so eine Freigabe nötig ist. Und ich glaube, wenn du selbst nicht 100% dran glaubst, dass das steil gehen kann, dann wirst du es auch nie einem Brandmanager verkaufen können. So,
ja. Absolut. Wenn wir das jetzt mal wirklich praktisch runterbrechen, du hast jetzt gesagt, was im Endeffekt, was kann funktionieren, wie muss man mit die Community bespielen. Wenn du jetzt als Tipp den Marken da draußen, den Admins da draußen wirklich mal sagen musst, wie können sie das umsetzen, was würdest du damit auf den Weg geben?
Also ich glaube, ich spreche ja immer sehr viel über Insider-Jokes und ich glaube, das muss man so ein bisschen runterbrechen, wie man überhaupt auf solche Insider-Jokes kommt, ne? Weil ganz viel kommt zum Beispiel über das Thema, was sind eigentlich unsere Schwächen? Also worüber fuckt sich unsere Community irgendwie so regelmäßig ab und wie können wir diese Schwächen nutzen, um möglichst sympathisch so die Ersten zu sein, die diese Schwächen aufgreifen, ja, dass man sich so ein bisschen in so einen lustigen Austausch begibt, was halt die eigenen Produktschwächen angeht und das halt immer wieder regelmäßig streuen. Also ganz viel ist bei Bro7 dadurch passiert, dass wir sowohl in Assets als auch in der Kommentarzeile immer wieder ähnliche Running Gags gebracht haben, damit man irgendwann an den Punkt kommt, dass die Community das selbst wiederholt. Ja? Also Sachen wie die Forderung der Gehaltserhöhung oder dass man den Accountnamen abändert oder das Profilbild ändert. Ja? Also da kamen dann immer wieder neue Themen auf. Also da war ja immer das Capybara im Profilbild. Als dann der kleine Hamster viral gegangen ist, dann kam die Forderung. Als dann jetzt der entspannte Bär viral gegangen ist. Und so entstehen dann halt immer wieder die Running Gags mit der Community und aus der Community heraus.
Da muss man dann natürlich auch wieder das Mittelmaß finden, zwischen die eigenen Schwächen aufzugreifen, aber der Community nicht das Gefühl zu geben, man macht sich zu sehr darüber lustig, weil man nimmt die Themen ja dennoch ernst und arbeitet daran.
Genau, ja.
Inside-Jokes hast du gerade angesprochen, das klingt ja erstmal relativ simpel, aber wie baut man sowas wirklich auf, dass es dann zieht und nicht, wo es bestimmt auch das ein oder andere Beispiel gibt, wie es eben nicht funktioniert, dass es nicht komplett cringe rüberkommt und einfach eher den negativen Effekt hat?
Also um diesen Cringe-Faktor zu vermeiden, musst du immer genau drauf schauen, dass du so dem Stil, den du für diesen Kanal etabliert hast, dass du dem treu bleibst. Ne? Also du musst eigentlich in jedem Asset und in jedem Kommentar musst du das Gefühl haben, okay, das kommt aus dieser einen Feder und es ist so der Stil, der von der Community gefeiert wird und von dem darfst du nicht abweichen, weil das ist deine DNA für alles. Und letztendlich misst du ja den Erfolg von Running Gags daran, wie die Community darauf reagiert. Also in Form von Likes, in Form von Interaktionen und in Form von Input, der dann von der Community zurückkommt. Und auf der Basis haben wir dann immer entschieden, okay, wenn es jetzt irgendwie Kommentare gab, die in User-Generated Content dann wiederum aufgegriffen wurden, dann wussten wir, okay, das sind so die Kommentare und Running Gags, die am besten ankommen. Und die haben wir dann auch wiederum genutzt für die eigene Contentplanung.
Kannst du da nochmal wirklich ein konkretes Beispiel jetzt aus der ProSieben-Zeit nennen, wie ihr sowas gemacht habt?
Also es kam einmal ein Kommentar rein, da hat ein User geschrieben, ey, ProSieben einfach TikToks Talahon. Und das nächste Asset war dann quasi in Kombination mit einer CapCut-Vorlage, wo wir uns dann eine Gucci-Cap angezogen haben und per Lip-Sync reagiert haben. Ja? Das war so ein Beispiel. Dann auch so klassische Sendungsankündigungen. Also wir haben immer davon gesprochen, ey, jetzt kommt wieder Werbung mit bisschen GNTM-Unterbrechung. Dann haben wir auch mit der Mechanik gespielt, dass wir unseren Chef regelmäßig blocken, damit er unseren Content nicht sieht. Also das waren immer so Sachen, wo wir schnellen Hebel hatten für den eigenen Content.
Ja. Und da dann auch das gemerkt habt, okay, das funktioniert, da müssen wir jetzt weiter reintauchen, weil das einfach bei der Community gut ankommt.
Am Ende hörst du laufend zu, ne? Und du entscheidest mit jedem Asset und mit jeder Asset-Performance, wie der nächste Schritt aussieht. Ja? Und klar, funktioniert ganz viel trendgetrieben, aber ich glaube, noch mehr Community-getrieben.
Ja. Man darf sich da natürlich dann auch einfach nicht entmutigen lassen. Es wird immer auch manche Dinge geben, die einfach weniger gut funktionieren. Und das ist ja ein bisschen auch so ein Trial and Error. Reinhören, was funktioniert, das intensivieren. Andere Ideen ziehen eventuell nicht so. Und dann muss man da halt natürlich dann auch einfach weitermachen und sich nicht entmutigen lassen.
Genau. Ich glaube, und auch das Wichtigste ist, dass du dich nie auf einem One-Hit-Wonder irgendwie ausruhst. Ne? Weil auf TikTok ist es halt so, du kannst einmal viral gehen und dann gehst du halt 2 Jahre nicht mehr viral.
Ne? Ist auch super schnelllebig. Also es kommt ja immer was Neues. Lass uns, Dario, dann gerne nochmal auf Pizzawolke ein bisschen eingehen. Du stehst da jetzt ja wirklich in den Startlöchern. Da ist bestimmt genug zu tun und du musst viel bewegen. Werden wir dann dieses Thema auch bei Pizzawolke sehen oder was hast du konkret vor? Wie geht's in 2025 dann bei euch so richtig los?
Also ich muss sagen, meine Herangehensweise an Communities ist eigentlich immer die gleiche. Also ich sehe Marken irgendwie in der Pflicht, sich als Entertainment-Brand zu positionieren, wenn es das Produkt zulässt. Und mit der Pizza, ich glaube, jeder liebt Pizza, die hat auf jeden Fall Potenzial, oder bringt das Potenzial auf jeden Fall mit. Und ich hatte ja eben schon das Thema Character erwähnt. Und ich glaube, dass das wieder ein Hebel sein wird, dass wir unser Storytelling über einen Charakter mit einer eigenen Humorwelt interpretieren und das halt ganz gezielt aufbauen, weil am Ende ist Humor, glaube ich, immer das, was die Menschen auf Social Media verbindet und das sehe ich eben auch beim Thema Pizza so und das in Kombination mit Charlies Gründerstory, die wirklich so ist, also kurz paar Worte zu Charlie, die Idee mit der Tiefkühlpizza ist in Corona-Zeiten entstanden. Also er hatte wirklich ein Restaurant und hat selbst bei den, ich sag mal, Pizza-OGs in Neapel gelernt, wie man typisch neapolitanische Pizza macht und hat da wirklich so eine Story hingelegt, wie vom Tellerwäscher zum erfolgreichen Pizzabäcker und das ist was, wo du sehr viel Persönliches mit Entertainment-Faktor verknüpfen kannst und wir haben jetzt gerade schon so einen italienischen Opa im Visier, den wir so ein bisschen mit Pizza-Merch, Pizza-Wolke-Merch ausstatten wollen, der da dann das neue Face vom Kanal wird. Aber ich glaube, am Ende geht es ja in meiner Rolle jetzt auch nicht nur um Social Media, sondern am Ende geht es darum, Pizza-Wolke als Brand zu einem Symbol für Gen-Z-Marketing zu machen und da einen Kultstatus aufzubauen, den man ja so ähnlich bei ProSieben schon erlebt hat, aber das natürlich jetzt auf eine ganz andere Markenwelt zu übersetzen.
Ich meine, die Pizzawolke, du hast gerade angeschnitten, die Story dahinter ist ja super authentisch, da kann man viel mit anfangen und dann ist es natürlich auch die Challenge, deine Learnings von ProSieben mitzunehmen, aber du willst jetzt ja auch nicht ProSieben 1:1 kopieren, da muss ja was Neues kommen, es muss ja spannend bleiben.
Ja, und es gibt natürlich auch andere Pizza-Brands,
also, die es halt... Die ein oder andere, also gibt. Ich wollte es gerade sagen, das ist ja schon auch ein sehr kompetitives Feld, das ist jetzt nicht die Tiefkühlpizza, ist nicht, dass ihr die erste auf den Markt bringt, da gibt es einiges, das heißt, da ist natürlich auch Arbeit zu tun, dass ihr euch da durchsetzen könnt.
Ja, und natürlich auch Potenzial für Brandbeef, ne?
Also, ich wollte es... Das stimmt, also doch Brandbeef in 2025.
Also, ich glaube, das Thema wird es noch weiterhin geben. Ich glaube, man muss nur schauen, wie man es spielt. Also, ob man es vielleicht auch mal über die Grenzen von Social Media hinaus spielt. Ne? Also, auch Out-of-Home-Kampagnen. Wir sehen es jetzt mit Sushi-Bikes, was ja extrem viral gegangen ist. Auch das sind Mittel und Wege, wo man sowas platzieren kann.
Da mal, falls ihr es nicht gesehen habt, von Sushi-Bikes die Out-of-Home-Kampagne wirklich mal anschauen. Das ist sehenswert. Das hat auch wirklich sehr gut funktioniert. Das heißt, vielleicht auch als Warnung an die großen Tiefkühl-Pizza-Konzerne und was es da draußen gibt. Dario kommt auf euch zu, haltet euch in Acht, da wird einiges kommen.
Also wir sind noch klein, aber wir wollen bewusst frech agieren und auch bewusst polarisieren. Und also Ziel ist wirklich zu sagen, in 3 Jahren werden wir im gleichen Atemzug genannt wie die ganz großen Dr. Edgar Wagner etc. Also das ist schon so der Anspruch an die neue Rolle.
Ja. So soll es ja auch sein. Ja. Und mal ehrlich gesagt, du hattest jetzt eine sehr, sehr spannende Zeit bei ProSieben, hast Bro7 ins Leben gerufen, blickst da bestimmt auch mit einem weinenden Auge ein bisschen zurück, dass du das Kapitel jetzt hinter dir gelassen hast. Wie geht's mit Bro7 weiter? Bleibt die DNA des Charakters erhalten? Wie könnte es sich da jetzt verändern?
Also ich glaube, so eine Humorwelt ist natürlich immer so getrieben von Einzelpersonen. Ich glaube aber, dass man da jetzt eine Übergangsphase schaffen wird, wo man die Community so leicht umgewöhnen muss, weil es wird eine Veränderung geben im Look and Feel, das ist ganz klar. Aber ich glaube, ich meine, da sitzt ein 12-köpfiges Social-Media-Team, was eine Expertise mitbringt, von denen andere Marken irgendwie träumen können. Deswegen glaube ich, dass der Charakter auf jeden Fall weiterleben wird, vielleicht in einer leicht angepassten Form. Aber also ich werde mich immer wieder freuen, Bro7 auf der For You zu sehen, auch in Zukunft.
Und kannst dann als Pizzawolke-Admin von außen dann mal ein bisschen challengen und mal ein bisschen reizen und schauen, was zurückkommt.
Ich werde jetzt den Spieß umdrehen und ProSieben attackieren, ja.
Sehr gut. Dario, wir sind ja jetzt die letzte richtige Folge vor Weihnachten und dementsprechend auch vor 2025. Von daher lass uns da doch mal ein bisschen den Ausblick ins nächste Jahr wagen. Du hast gerade schon ein paar Punkte gesagt, aber wenn wir jetzt wirklich nochmal auf 2025 schauen, was glaubst du, wie verändert sich gerade die Rolle der Kommentarspalte? Was sind die großen Punkte, die im Endeffekt da nächstes Jahr für Brands aufkommen werden?
Es wird ja auch immer ganz viel über das Thema Always in statt always on gesprochen. Und ich glaube, dieses Thema, sich inside von so einer Community zu bewegen, das wird super wichtig. Und da spielt die Kommentarzahl natürlich eine elementare Rolle. Ne? Also ich nehme jetzt mal Beispiel, vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, aber es gab da so ein Beef zwischen Levi und Bro7. Und es war ja so, dass Levi dieses Jahr eigentlich mit Abstand die krasseste Creator-Story von null auf hingelegt hat. Und da war es halt so, Er hat sich ja beschwert, dass er vor 8 Jahren auf Twitter von uns blockiert wurde. Und das Ding ist komplett viral gegangen. Also so viral, dass Leute wirklich nach einem Bro7-Statement gefragt haben. Und das ist für mich so ein Paradebeispiel, weil wir mussten da relativ schnell entscheiden, okay, wir sind jetzt echt krass unter Druck, weil so ein Levi hat schon die Power, irgendwie so eine Marke in ein schlechtes Licht zu rücken. Absolut. Und dann mussten wir halt überlegen, wie wir da so eine Chance ergreifen, da möglichst virales Storytelling hinzulegen. Und haben dann ja letztendlich den Mitarbeiter gesucht, der Levi damals blockiert hat. Und haben es dann auch so gestaged, dass wir ihn gefunden hätten und haben dann die Blockierung aufgehoben. Und dann ging es halt hin und her mit, ich glaube, 7, 8 Content-Pieces, die dann kumuliert irgendwie 10 Millionen Views hatten. Und ich glaube, genau das meine ich, wenn ich sage, über Assets, über die Kommentarzeile kannst du super viele Ideen für die eigene Contentplanung mitbringen und das für wirklich virales Storytelling nutzen. Und ich glaube, da müssen Marken ganz gezielt schauen, dass sie da eine ganz direkte Verbindung zur Community aufbauen und da in der Kommentarzeile so präsent sind wie möglich.
Also wirklich einfach einen Fokus darauf legen, die eigenen Ideen und die Erkenntnisse aus der Kommentarspalte in dem Sinn aus der Community rausziehen und nicht im Endeffekt selbst überlegen und schauen, ob es funktioniert, sondern wirklich da auch Inspiration ziehen.
Genau, weil nur das schafft am Ende die Nähe, die du für so einen Account brauchst. Ja.
Du hast gerade gesagt, Social Listening ist natürlich sehr wichtig nächstes Jahr für Marken, um in die Community reinzuhören. Wenn jetzt aber eine Marke noch am Anfang steht und gerade dabei ist, die Community aufzubauen, was würdest du dieser Marke raten, was muss sie umsetzen, um die Community richtig aufzubauen?
Ja, ich bin ja gerade praktisch genau in der Situation. Und das, was ich gerade mache, ist, ich will mir zu 100% den Markenwerten bewusst sein, gleichzeitig aber auch 100% bewusst sein, wo unsere Schwächen liegen und daraus auch ableiten, wo vielleicht so ein gewisser Meme-Faktor liegt. Ne? Also weil ich bin ja nie ein Fan davon, so Brand-Accounts wirklich als Brand-Accounts zu sehen, sondern sage immer so, ey, eigentlich sind das alles irgendwie potenzielle Meme-Accounts. Und ich glaube, da musst du dir genau Gedanken machen, okay, wie kann ich aus meinen Markenwerten heraus witzigen Content ableiten oder Entertainment-Content ableiten. Und da würde ich knallhart drauf gehen und würde auch sagen, organisch hast du ja mittlerweile auf TikTok sogar Schwierigkeiten, Reichweiten abzugreifen. Und manchmal ist es sogar notwendig, so einen Charakter oder so eine Tonalität erstmal so zu etablieren, dass du mit Spark-Ads arbeitest. Und dann wird es halt nach und nach etabliert, sodass du es dann auch organisch einfach hast, weil das Thema einfach bekannter wird oder der Charakter bekannter wird oder die Art und Weise, wie du an Memes für deine Marke herangehst, die einfach mehr Leuten zugänglich machst.
Es ist da für dich auch ein sehr wichtiger Punkt im Endeffekt, dass man sich erstmal selbst bewusst werden muss, für was stehen wir, was zeichnet die Marke aus und dann eben da authentisch den Charakter oder dieses Meme-Potenzial auch an die Marke anpasst und nicht etwas komplett Neues erfindet, was bisher gar keinen Bezug hat.
Genau, also denke ich schon, dass man so herangehen muss. Bei ProSieben war es nochmal eine andere Situation, da haben wir bewusst gesagt, okay, wir betrachten es irgendwie losgelöst mit einem Charakter, der wirklich einfach nur das macht, was er will, weil wir halt auf Facebook und Instagram vor allem diesen Sendungsbezug hatten und da halt gesagt haben, okay, auf TikTok brauchen wir eine andere Herangehensweise und da wollen wir auch eher Reichweite monetarisieren durch Collabs wie die ProSieben-Pizza. Deswegen, ich glaube, es gibt nicht so diesen einen heiligen Gral, aber so die Art und Weise, wie man Communities und Content denkt und wie man einen Entertainment-Faktor in seine Inhalte bringt, der wird immer relativ ähnlich sein, glaube ich.
Und dann last but not least, du bist ja, hast ja auch gesagt, du bist in der Situation, du baust jetzt eine Marke auf. Da ist natürlich dann auch als Tipp sehr wichtig, was Marken definitiv nicht machen sollten, wenn sie auf Social Media relevant bleiben wollen. Was sind da für dich so die absoluten No-Gos, die man versuchen muss zu vermeiden?
Ich glaube generell austauschbarer Content, blinde Kopien von Best Practices. Und ich glaube, dass eine Community auch immer erkennt, wenn irgendwas krampfhaft auf die Plattform gegeben wird. Und alles, was grundsätzlich keinen Wiedererkennungswert hat, würde ich immer vermeiden. So, weil du musst für eine Art und Weise von Content stehen, wo die Community auf der For You-Page sagt, ah, okay, ich weiß jetzt sofort, das ist Deichmann, das ist Pizzawolke, das ist die Deutsche Bahn. Dass du da wirklich eine Art und Weise der Ansprache schaffst, die einen sehr starken Wiedererkennungswert
hat. Was auch wieder das Thema aufgreift, auch jetzt in dem Zeitalter, wo KI immer eine größere Rolle spielt, man muss aufpassen, dass es nicht generisch wird. Also man muss immer so ein bisschen die persönliche, die Markenseite mit reinbringen, um eben nicht im Endeffekt die Kommentare bei anderen Brands reinsetzen zu können. Man würde nicht mehr erkennen, dass es was anderes ist.
Genau, also nicht zu austauschbar und nicht zu kopiert wirken. Ja.
Ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Das werden bestimmt einige umsetzen dann im nächsten Jahr. Damit sind wir inhaltlich auch schon am Ende angekommen, Dario. Ich würde gerne zum Abschluss mit dir auch noch unser kleines Newcom-Format umsetzen und dir unsere drei Marken-Values, Be Real, Be Bold, Be Visionary, einmal näher bringen und einmal durchgehen, was für dich die Momente sind. Von daher, lass uns da gerne einmal reinstarten. Dario, was war dein Be Real-Moment in deiner Karriere?
Ich glaube, hier passt sogar eher was Persönliches. Was vielleicht nicht jeder weiß, ich habe eine kleine Family und mit der bin ich damals für ProSieben nach München gezogen, also 500 Kilometer weit weg von der Heimat. Und ich habe da irgendwann sehr stark gemerkt, dass das Karrierethema immer größer wurde und die Zeit weniger. Und ohne Support von deinem Umfeld, was ja 500 Kilometer weit weg war, kann es schon eine krasse Challenge werden. Und ich habe dann relativ schnell verstanden, dass wir wahrscheinlich zurück in die Heimat ziehen müssen, um das wirklich so zu 100% zu packen. Und aus dem Grund, weil Family immer wichtiger sein wird als der Job. Ich habe mir dann lange so Gedanken gemacht, wie ich das spiegeln soll. Weil ein Homeoffice-Agreement war eigentlich gar nicht vorgesehen. Ich habe dann einfach gesagt, ey, sei so real wie möglich, spiegel die Situation so ehrlich, wie es geht und schau, ob da Verständnis da ist. Und am Ende ist es genauso gekommen. Also dann wurde ein Homeoffice Agreement geklärt und ich durfte zurück in die Heimat ziehen. Und deswegen glaube ich, man sollte viel öfter ehrlich und real fahren, als sich irgendwelche Geschichten zu überlegen und Gründe vorzuschieben, irgendwas zu tun oder nicht zu tun.
Gerade wenn es eben um Dinge genau. wie Familie geht, das ist einfach ein Stellenwert, da sollte die Arbeit nicht tendenziell unbedingt immer im Vordergrund stehen.
Ja, 100%.
Dann kommen wir zum zweiten Wert. Dario, was war dein Be Bold-Moment?
Also, womit man vielleicht auch nicht unbedingt rechnet, ich bin im Kern eigentlich ein sehr introvertierter Mensch. Also,
das glaube ich dir nicht.
Ja, guck, das ist Feedback kriege ich oft. Und es war halt so, dass ich mit dem ProSieben-Thema halt von heute auf morgen irgendwie komplett im Spotlight so war. Und das war für mich erstmal super schwierig, damit so umzugehen oder so möglichst professionell mit umzugehen, dass man es mir nicht anmerkt, dass ich damit irgendwie so gewisse Hemmschwellen verbinde. Und ich kann mich da an so einen Moment im Office erinnern, wo mein Chef dann so meinte, ey, es gibt da so eine Veranstaltung von der W&V, die nennt sich Screenforce, die wird live übertragen und findet im TAF-Studio statt und ja, Rebecca Mier soll dich da mal zum Thema ProSieben interviewen. Und ich weiß noch, dass ich in dem Moment war ich schon todesaufgeregt und dachte mir so, ey, wie sollst du es packen, da in so einem TV-Studio mit so professionellen Kameras und so. Das war für mich zu dem Zeitpunkt damals undenkbar. Und mein erster Impuls war eigentlich zu sagen so, ey, packe ich nicht, ich werde vor Aufregung sterben. Und habe dann aber wirklich ohne viel nachzudenken einfach gesagt, ey, so eine Chance kommt vielleicht einmal. Habe einfach zugesagt. Und seitdem habe ich so ein bisschen verstanden, bring dich selbst immer ganz bewusst in so unangenehme Situationen und dann lernst du so eine Routine damit umzugehen. Dann stand ich dann eine halbe Stunde in diesem TAF-Studio und war am Ende eigentlich super zufrieden, wie das gelaufen ist. Ich glaube, das ist so eine wichtige Message, dass man sich manchmal vorab gar nicht zu viel Stress machen muss, wenn man Ängste spürt, sondern irgendwie dieses Vertrauen in sich hat, so, ich regel das schon. Ich gehe da so bold wie möglich ran.
Und war natürlich, bin ich sicher, auch ein wichtiger Schritt, warum du dann jetzt den Wechsel hast, die Karriere, wie du sie bisher genommen hast, so verlaufen ist, dann zu sagen, okay, ich traue mich, den Schritt zu gehen und spring ins kalte Wasser und mach das einfach mal.
Ja, 100%. Ey, ich habe damals 2 Jahre gebraucht, um meinen ersten LinkedIn-Post zu schreiben, weil ich mir dachte so, ey, juckt doch vielleicht niemanden oder ich bin zu jung oder, also das ist jetzt alles schon so 6, 7 Jahre her, aber all das sind Momente, aus denen man natürlich super viele Learnings zieht und einfach mutiger wird in allen Belangen.
Auch nochmal ein sehr, sehr, sehr schöner Appell am Jahresende an alle, hey, traut euch was, so schlimm ist es nicht, im Nachhinein wird es gut gehen und dann ist man doch happy, dass man das gewagt hat. Ja. Und dann kommen wir zum letzten Wert, einmal groß gedacht, ich kann mir schon fast vorstellen, was da jetzt kommt, aber ich frage dich trotzdem, was war dein Be-Visionary-Moment?
Also das ist auch ganz klar, vor 2 Wochen, wo dann announced wurde, dass ich zur Pizzawolke gehe, habe ich ganz viel die Frage bekommen, so ey, du gehst ja gerade komplett auf dem Peak, ProSieben, das war ja alles so krass. Und wie kommt es dazu, dass du jetzt diesen Megakonzern ProSieben wirklich verlässt für ein Startup? Und ich glaube, da muss man sagen, da auf den Peak zu gehen und so einen Job aufzugeben, mit dem ich ja zu 100% happy war, das allein aus der Motivation heraus, eine größere Story zu schreiben und dabei jetzt wirklich Teil der Geschäftsführung zu sein und ein Gesamtmarketing zu leiten, was ja auch ein gewisses Risiko mit sich bringt, so ja. Der Schuh ist ein großer, so ich weiß nicht, ob der mir von Anfang an passen wird, aber ich glaube, es ist immer im Leben so: Zieh dir einen möglichst großen Schuh an, in den du reinwächst. Hab da Mut, deine Vision auch hinterher zu jagen, dann wird doch alles gut.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei dir weitergeht. Dario, danke an dieser Stelle. Sind wir auch am Ende angekommen. Vielen Dank für die spannenden Insights. Ich freue mich sehr, Pizzawolke im nächsten Jahr verfolgen zu können und zu sehen, was auch du damit aufbaust. Und vielleicht schaffen wir es am Ende des Jahres, der Newcom Summit 25 steht im Herbst an, dass wir da dann wieder darüber sprechen können, was du erreicht hast. No pressure, Erwartungen sind sehr hoch. Aber vielen Dank an der Stelle.
Dass muss ich sagen, ich bin sauer, wenn wir nicht eingeladen werden.
Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und dann ist ja im Endeffekt dann ist ein Dreivierteljahr vergangen. Und dann erwarten wir ja quasi schon, dass ihr den großen Pizza-Corporates schon die Konkurrenz macht.
Safe, wir sind noch in die 1.
Absolut, das nehmen wir jetzt so mit auf und genau so werden wir dann im Oktober nächstes Jahr nachfragen, ob das erreicht ist. Dario, danke, dass du da warst.
Danke für die Einladung.
Und an alle da draußen, wenn ihr die neuesten Social Media Trends erfahren wollt, schaut noch einmal in unser E-Book, ist in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten natürlich ist das unsere letzte Folge vor Weihnachten, vor Feiertage. Erholt euch alle ganz gut und bis dann, macht's gut.
Der Newcom Podcast, jeden zweiten Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt.